Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Und was, wenn er morgen leibhaftig zurückkehrte, unser Heiland, der Erlöser, Jesus Christus? Welchen Ort würde er für seine Rückkehr wohl wählen? Woran würden wir ihn erkennen? Und vor allem, wer würde ihn unmittelbar ächten, gegebenenfalls einsperren, gar eliminieren? Genau dieses Gedankenexperiment bildet das Zentrum eines der größten Romane der Literaturgeschichte, und zwar als Legende vom Großinquisitor in Fjodor Dostojewskis »Die Brüder Karamasow«. Eine metaphysische Fantasie über Gut und Böse, moralische Macht und politische Unmacht, unbedingte Nächstenliebe und kühl kalkulierendes Ränkespiel. Dieser Legende hat der mehrfach preisgekrönte Literaturwissenschaftler Helmut Lehten, Autor unter anderem des Werkes »Verhaltenslehre der Kälte«, nun ein eigenes Buch gewidmet. Es trägt den Titel »Der Sommer des Großinquisitors« über die Faszination des Bösen. Es führt uns tief hinein in eine Welt von vergangenen und auch gegenwärtig Bösen. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, Helmut Lehten.
Willkommen ganz meinerseits, ja.
Herr Lehten, Hand aufs Herz. Sind Sie dem Teufel, er gilt ja als ungemein wandlungsfähig, schon einmal persönlich begegnet?
Ja, es ist ja so, dass mein Buch quasi unter der Devise steht, Gott ist tot, aber die Teufel sind sehr lebendig. Nun muss ich sagen, was waren das noch großartige Zeiten, in denen man das Übel der Welt auf Teufel zurückführen konnte. Im 18. Jahrhundert hat man die wirklich problematische Verschiebung erlebt, dass quasi alles im Inneren des Menschen reguliert werden musste und die Außeninstanz des Teufels war verschwunden. Das ist ein großer Verlust. Wie leicht wäre unser Leben, wenn die Teufel außerhalb von uns wären. Und genau das ist ja natürlich auch der Witz von Dostojewskis Literatur, dass er quasi die Teufel in den Menschen entdeckt.
Und verstehe ich Sie da richtig, dass diese Form der Transzendenzkappung, wie man ja vielleicht sagen könnte, alles wird ins Menschliche versetzt, auch das Böse, für Sie selbst eine Art diabolischer Akt ist?
Ja, man kann den auch als ganz humanen Akt bezeichnen. Ja, dann quasi die unglaubliche Entlastung, die durch die Existenz des Teufels passiert. Normalerweise, bis in die politischen Diskussionen, erfinden wir immer Teufel, um die eigene Position zu entlasten. Insofern ist das keine diabolische Maßnahme.
Nein. Würden Sie dann eher sagen, dass die Rede vom Bösen und vom Teufel dann rhetorischen Charakter hat und damit mitunter auch immer politischen?
In dem Fall, den ich in meinem Buch erläutere, der Sommer des Großinquisitors, geht es im Grunde um die Vernunft des Bösen. Ja? Warum kann das Böse überhaupt so eine Faszination ausstrahlen? Alle diese markigen Sätze des Großinquisitors, die er äußert, nachdem er an die 100 Heretiker hat verbrennen lassen im Sevilla des 16. Jahrhunderts, ja, das sind ja alles außerordentlich eindrucksvolle oder attraktive Sätze. Bei keinem Satz, den er in seiner kardinalroten Klugheitslehre bringt, kann man sagen, hier irrt der Großinquisitor. Nein, sagt die Tugendlehre, ist ein Störfaktor in jedem Machtapparat, die können wir nicht gebrauchen. Realitätstüchtige Politik kann sich nur durch Zuhilfenahme diabolischer Mittel erläutern, also zum Beispiel mit Waffengewalt. Und dieses Problem kennen wir ja heute hautnah. Und dann sagt er, nicht Freiheit, Ordnung ist das Elementarbedürfnis der Massen. Das Interessanteste, finde ich, und das bringt uns nochmal auf Ihre erste Frage zurück, die Kirche ist als starker Außenhalt ein Korrektor der moralischen Überformung durch die Aufgabe der Freiheit. Das finde ich einen der stärksten Sätze, vielleicht auch deswegen, weil es direkt anschließt an Arnold Gehlens Rede von der Hypermoral, ja, die nicht funktioniert. Also die Kirche ist als starker Außenhalt eine Korrektur der moralischen Überforderung des Menschen durch die Tugendlehre von Jesus. Das sind starke Sätze, das fasziniert mich an dieser Gestalt, dass diese kardinalrote Klugheitslehre so verdammt von der Wirklichkeit bestätigt wird.
Um das noch einmal einzuholen in den Quellen, Ihr Buch »Der Sommer des Großinquisitors« über die Faszination des Bösens kreist um ein gefeiertes Gedankenexperiment von Fjodor Dostojewski, die Legende vom Großinquisitor, und ganz kurz erzählt, besagt sie Folgendes: Jesus kehrt im 16. Jahrhundert nach Sevilla zurück, wird als solcher erkannt, von der katholischen Kirche in Gestalt des Großinquisitors festgesetzt, eingesperrt, und dann gibt es einen langen Monolog, in dem der Großinquisitor als Vertreter der Kirche Jesus anklagt, wie er es wagen konnte, zurückzukehren, wie Sie sagten, die Ordnung zu stören und mit seiner, wie Sie es nennen, Warmduscherei, mit einer Art gefühlt duseligen Gesinnungsethik all die Stabilität in Frage zu stellen, die die Kirche mühsam erstellt hat.
Genau, wunderbar. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Und für mich einer der wichtigsten Sätze von ihm ist, dass Humanismus erzeugt nur kraftlose Kreaturen, sagt er. Und vor allen Dingen Güte erzeugt auf die Dauer doch nur Müdigkeit. Ja, das finde ich beides ganz wichtige Sätze. Leider muss man sagen, dass das alles Sätze sind, die eine fürchterliche Aktualität in der Gegenwart gewonnen haben. Der Karl Schmidt, der sich ja auf den Großinquisitor als einem seiner politischen Idole beruft, macht es noch, also 23, sagt es noch genauer, sagt, das Paradoxe des Humanismus ist, dass er sich nur durchsetzen kann, wenn er inhumane Mittel einsetzt, also wieder das Diabolische einsetzt, um das Humane zu stärken.
Sie gehen ja in Ihrem Buch der Wirkungsgeschichte dieser Legende in einem der wichtigsten Romane überhaupt, nämlich den Brüdern Karamasow, insbesondere im 20. Jahrhundert nach und auch als Form der politischen Ideengeschichte. Und Sie nannten es beispielsweise Karl Schmidt in den 20er Jahren, nimmt diese Figur des Großinquisitors auf und verspürt nicht nur eine Faszination, die Sie auch verspüren, wie Sie gerade sagten, sondern sagt auch, gerade der, der Stabilität, Gutes und geordnete Verhältnisse will, der muss sich von dem allen freimachen, geradezu gewaltsam freimachen, was doch eigentlich der Kern einer ethischen Lehre im Sinne Jesu sein sollte.
Genau. Was mich dann doch überrascht hat, mit welchem Hohn und Spott er von Dostojewski redet, ja, der nicht den Mut habe, sich zu diesem Diabolischen zu bekennen, sondern behauptet, aus dem Großinquisitor spreche ja nur der Teufel. Also wenn er sagt, nur formenfeindliche Angsthasen wie Dostojewski können darin den Sieg des Teufels erblicken. Nein, das ist es für Schmidt nicht. Es ist kein Sieg des Teufels, sondern es ist eine Gesetzmäßigkeit der Politik, diabolische Mittel einzusetzen.
Verweist das nicht auf eine Differenz, die man sowohl bei Schmidt findet, die vielleicht aber auch schon in dieser Legende sehr aktuell angelegt ist, nämlich die zwischen Moral und Politik? Man könnte diese Legende ja auch so verstehen, dass gerade wer Politik macht, sich nicht allzu sehr oder vielleicht gar nicht von rein moralischen Antrieben leiten lassen sollte.
Das ist ganz sicher. So wurde die Legende auch gelesen. Und das ist auch der Grund, warum Max Weber sich auf die Legende beruft. Wenn er 1919 vor dem Freistudentischen Bund in München angesichts der Revolution, in denen er doch nur einen blutigen Karneval sehen kann, quasi an den Großinquisitor richtete, dann macht er die berühmte Unterscheidung. Es gibt Gesinnungsethiker und es gibt Verantwortungsethiker. Und damit liefert er 1919 Stichworte der Unterscheidung politischer Haltung, die heute, gerade im März und April, hörte man unentwegt wieder die Rede vom Gesinnungsethiker in der Regierung und Verantwortungsethiker. Und die Verantwortungsethiker sind so einsichtsfähig, dass sie zögern. Also große Zögerer kennen wir ja auch. Ja? Die Verantwortungsethiker zögern, weil sie so einsichtsfähig sind, weil er weiß, dass er den einen Gott kränkt, den Gott des Krieges, und dem anderen dient. Und dennoch handeln muss. Und was ich so interessant im gegenwärtigen Augenblick finde, ist, dass man diese zwei Positionen überhaupt nicht mehr auseinanderhalten kann. Denn die Gesinnungsethiker, ja, beweisen sich plötzlich als äußerst bewandert in Waffensystemen und darin, ob man Haubitzen oder Leopardpanzer einsetzen soll. Während die Verantwortungsethiker können uns nicht garantieren, was überhaupt die Folgen sind. Ich finde das eine Schrift von unglaublich analytischem Klarsicht, die uns ganz gut tut. Nur bei Max Weber ist es so, Entscheidung muss sein, wie er sagt, Aber was dann die Kette der Zufälle der Entscheidung ist, über die hat sowieso keiner Macht. Also das ist was sehr Merkwürdiges.
Würden Sie denn sagen, dass die derzeitige politische Konstellation, Sie sagten, da gibt es einerseits eine seltsame Verschwimmung oder eine Dekonturierung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik, andererseits könnte man es fast politisch klar beziehen. Es gibt beispielsweise eher eine grüne Rede davon, da wird mit Gesinnung, mit Motiven, auch mit ethischen Motiven hantiert und andere sagen, naja, wir müssen die Folgen bedenken, wir müssen sehen, wohin das denn führt. Man könnte ja auch sagen, diese Situation, die ja selbst von Russland ausging, und das mag eine weitere Unheimlichkeit sein, über die wir sprechen in Bezug zu Ihrem Buch, die konturiert sogar eher die Unterschiede, als dass sie sich verschwimmen lässt.
Ja, aber gucken Sie mal, wenn die unsere große Gesinnungsethikerin, ja, mit ihrer menschenrechtsgeleiteten Außenpolitik.
Sie meinen Frau Baerbock jetzt?
Ja, Frau Baerbock, wenn Sie, das klingt ja so wunderbar auswendig gelernt, ja, die Waffensysteme auflistet. Was ist denn da eigentlich? Ist das nur eine Maske? Eine diabolische Maske, aber die notwendig ist. Ehrlich gesagt, ich weiß sowieso nicht, auf was das Ganze zuläuft. Ja? Mhm. Ich bin vollkommen ratlos, weil alle Informationen werden ja immer uns übermittelt mit der Kommentar. Bei dieser konfliktbeladenen Situation können wir uns die Richtigkeit der Quelle nicht verbürgen. Ne? Mhm. Das steht ja immer dabei. Insofern bin ich ganz ratlos.
Diese Ratlosigkeit, die ist ja auch eine weit geteilte, gerade bei Menschen, die sich die Mühe machen, viel über die Konstellation nachzudenken. Was mich noch interessieren würde im Angang dieses Buches, Sie haben es vor gut einem Jahr, im September 2021 begonnen. Da wussten Sie ja noch gar nicht, dass dieses sehr russische Thema, die Legende vom Großinquisitor von Dostojewski, eine neue Aktualität erhalten würde, auch dadurch, dass Putin selbst und seine Vordenker in gewisser Weise ganz ähnliche Gedankenmotive vorbringen, um jetzt beispielsweise diesen Angriffskrieg zu rechtfertigen, indem sie nämlich Ordnung anmahnen, eine gewisse Scheinwertigkeit des Liberalismus namhaft machen und sagen, dass sie eigentlich die Verteidiger von Menschlichkeit und Ordnung sind, gerade so, als hätten sie beim Großinquisitor zugehört oder abgeschrieben.
Ja, das Buch war abgeschlossen. Ich sage das nicht ohne Stolz. Am 20. Februar. Am 20. Februar, ja.
Das ist eine unheimliche Koinzidenz geradezu.
Ja, wir diskutierten mit Freunden einige Kapitel des Buches und über das Radio wussten wir, dass ein Krieg nicht ausgeschlossen war. Mehr wussten es nicht. Also, Sie haben aber im Folgenden recht, wenn man die politischen Schriften von Dostojewski liest, ne? Das hat eine fatale Mischung, also die Mischung von Slavophilie, ja, auch einem Gedanken des großen russischen Reiches und orthodoxes Christentum. Leider klingt das unheimlich aktuell, aber die Romane bietet ein vollkommen anderes Bild, finde ich. Und darum habe ich ja das Buch mit dem Motto versehen, mit dem Polytheismus der Einbildungskraft gegen den Monotheismus der Macht. Das heißt, in den Romanen werden sie unglaublich viel gleichwertige Stimmen, ebenbürtige Stimmen, die sich widersprechen finden und Positionen. Und das finde ich großartig, genauso wie ich es großartig finde, dass diese Klugheitslehre des Großinquisitors, wo die stattfindet, ich finde nämlich auf dem Brandplatz fest und man riecht förmlich noch den Geruch der Scheiterhaufen, die durch den Sermon des Großinquisitors eindringen. Man riecht das förmlich noch und das ist quasi das Abstoßende, quasi in welchem Lokal die Klugheitslehre verkündet wird.
Jetzt ist es ja so, Sie sagten es selber, Dostojewski wird ja innerhalb unserer Wahrnehmung von Russland auch als Topologie der russischen Seele immer verschieden mobilisiert. Einmal gibt es da diese metaphysisch-religiös gefärbte Tiefe und Ernsthaftigkeit, auch eine gewisse Skepsis gegen die liberale Erzählung der Moderne. Andererseits ist Dostojewskis aber eben auch der Polyphone, der Vielstimmige, der in seinen Romanen gerade die Vielstimmigkeit einer komplexen Gesellschaft vollkommen zu Wort kommen lässt. Ist das denn die Spannung, in der Sie auch die derzeitige Zeit sehen, dass man einerseits die Polyphonie einer modernen Gesellschaft aushalten und vorführen muss und andererseits die Verführung dieser Ordnungsgedanken, die auch immer Komplexität reduzieren, doch deutlich vernimmt?
Ja, Ellenberger, mit Polyphonie kann man schlecht Politik machen, ne?
Der Vielstimmigkeit, also meinen Sie, ja.
Sie können natürlich sagen, die Ampel ist doch schon so vielstimmig, dass sie kaum handlungsfähig ist. Ja, das kann man natürlich sagen, aber es ist schon wichtig, dass quasi das Einzige, wo sich diese Art Polyphonie entfaltet, ist das Medium des Romans. Ja, wir machen keine romanhafte Politik. Also ich möchte nicht in der Haut eines Politikers jetzt stecken, denn in dem Augenblick, wo man sich entscheidet, ja, verstummt die Polyphonie. Das ist das Schlimme.
Jetzt reden Sie ja selbst mit mir ein bisschen wie der Großinquisitor. Ich mache Ihnen einen Gutmenschenvorschlag, der liberale Tradition der Vielfalt in der Politik mit ästhetischen Mitteln namhaft machen will. Und Sie sagen, ja, das klingt ja alles sehr gut, aber die Wirklichkeit, junger Mann, die sieht ganz anders aus. Es gibt ja immer eine, sagen wir, eine Spannung zwischen einer jugendlichen Stimme, die an Ideale, an Vielfalt und an ethische Gesinnungen glaubt, und eine eher abgeklärte, ältere Stimme, die vom Zynismus oft nicht leicht zu unterscheiden ist, die sagt, das klingt zwar ganz schön, aber mit Politik und mit realen Entscheidungen hat das, was du da glaubst, gar nichts zu tun.
Das ist möglich, nur muss man sich nicht fürchten vor dem Urteil des Zynismus, finde ich. Denn Zynismus heißt ja nur, dass man quasi den Schmerz, der durch die Verletzung einer moralischen Norm entsteht, dass man den akzeptiert. Dass es quasi mit ein Genussmittel der Erkenntnis ist. Insofern sind das alles zynische Sätze, ja, deren Zynismus eigentlich nur darin besteht, dass er etwas berührt, ja, was wahr ist, was der Wahrheit sehr nahe kommt.
Herr Leben, also wenn ich da kurz nachfragen darf, weil der Zynismus, und das scheint mir selbst ein wichtiger Gedanke zu sein, der hat, und das wird in Ihrem Buch auch so beschrieben, eine gewisse Nähe zum Nihilismus. Die beiden sind oft nicht leicht zu trennen, deswegen scheint mir in Ihrer Verteidigung des Zynismus eine gewisse Gefahr zu liegen, weil der Zynist nicht nur Werte als schwierig markiert, sondern sie in ihrer Gegebenheit auch negiert und sagt, die existieren gar nicht, sie sind reine Phantasmen.
Ja, da haben Sie mal wieder recht. Also denn wir müssen unterscheiden, was Dostojewski vielleicht gemeint hat und in politischen Schriften gesagt hat, was auch nicht zynisch ist, sondern das ist eine zugunsten einer Großmachtpolitik gesprochen und zugunsten eines der Orthodoxie. Aber der Rosanow, einer seiner ersten, die überhaupt über die Legende der Großinquisitor sein Buch schreiben, sagt, die russische Orthodoxie besteht darin, dass sie eine arme Kirche ist, in zerstreuten Häusern. Das ist eine Formulierung, die ich wunderbar finde, und demgegenüber dem Prachtbaum des römischen Katholizismus. Das sind die zwei Pole, und der schlägt sich dann auf die Seite der armen Kirche in zerstreuten Häusern. Das entspricht auch nicht der historischen Wirklichkeit, aber das ist ein Idealbild, was damals von Freunden von Dostojewski auch gefeiert wurde und so. Und ja, es ist auffällig, dass Dostojewski den Nihilismus als Zeiterscheinung, als intellektuelle Neigung in Russland in den 60er, 70er, 80er Jahren.
Ja, also das 1860, 1870, 1880.
Ja. Den verfolgt er unentwegt. Und ich habe ja das am Beispiel von Turgenjew, Väter und Söhne, erklärt, wo noch die Naturwissenschaften als Inbegriff des Nihilismus galten, während für ihn die Revolutionäre sind Inbegriff des Nihilismus. Ja, das in zum Beispiel im Roman Die Dämonen, da hat sich das Ganze gewandelt, und später in Brüdern Karamasow weiß man nicht, was der Iwan, der die ganze Geschichte erfindet, die Geschichte von Legende von Großinquisitor, ob es ein Nihilist ist, er ist auf jeden Fall ein Atheist. Er hat Elemente des sozialistischen, der sozialistischen Utopie mit in seinen Gedanken. Das ist eine ganz kompliziert zusammengesetzte Gestalt. Ja? Aber ich würde behaupten, dass selbst der Nihilismus zu den Punkten gehört, die in die Polyphonie der Stimmen ein Recht hat, in der Polyphonie der Stimmen als gleichwertige Stimme in Erscheinung zu treten. Mhm. Ja? Insofern, zum Beispiel ist ja auch der Positivismus ist für ihn eine Ausdrucksform des Nihilismus. Und nun ist aber ausgerechnet der schwindsüchtige junge Mann im Roman Der Idiot, ist der, dessen Stimme identisch ist mit der Haltung von Dostojewski, was die Einschätzung des Gemäldes von Hans Holbein über den gemarterten Körper Christi nach der Kreuzabnahme betrifft.
Ja. Ja.
Also da ist er plötzlich völlig auf der Position dieses Hippolyts, obwohl der, wie er genau weiß, auch den er eigentlich zu den Nihilisten zählt. So mischt sich also die Stimme des Nihilismus mit in das Konzert der Stimmen, die der Roman uns vorführt.
Herr Lethen, wir sprachen über den Großinquisitor bei Dostojewski, über Formen produktiver Desillusionierung, die vom Zynismus nicht ganz leicht zu unterscheiden sind. Und eines fällt ja auf, wenn ein reifer Realist mit einem jungen Idealisten spricht, da kommen auch temperierte Adjektive ins Spiel. Der Realist gilt als hart, als kalt, als kühl und das ist durchaus lobend gemeint, während der junge Idealist oft als weich, warm und empathisch besonnen gilt. Was hat denn das mit dieser Wärmelehre und der politischen Diktion auf sich? Ich frage, dass Sie dann das natürlich auch als Autor eines Buches, das Verhaltenslehren der Kälte heißt.
Also im Grunde, man kommt natürlich überhaupt nicht weiter in der Analyse von Situationen, wenn man sie in so bipolar, in kalt und warme Sphären ein Teil. Dennoch ist es wahr, dass in jedem Fall die Trennung von der Wärmesphäre einer Gemeinschaft den Effekt der Kälte erzeugt. Ja, also wer sich von der Wärmesphäre einer harmonischen Gemeinschaft trennt, gilt als kalt. Insofern sind die Nihilisten, die sich überhaupt von der Gemeinschaft lossagen in ihren Aktionen, gelten als kalte Typen und werden auch als kalte Typen dargestellt. Ja, das ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass dieser Typus des kalten Revolutionär im Grunde ein Feuer birgt, ja, einen Hitzekern hat, der ihn antreibt, seine Aktionen in der Kälte der Gesellschaft durchzuführen. Und das ist bei den Revolutionären, die wir bei Dostojewski finden, vor allen Dingen im Roman Die Dämonen, ganz sicher der Fall. Damals war zum Beispiel mein Lieblingsgesang, ja, der war aus Brechts Choral, Dankchoral aus der Hauspostille, und der hieß: Lobe die Kälte, die Finsternis und das Verderben. Schaut hinan, es kommet nicht auf euch an, und ihr könnt unbesorgt sterben. Das ist eigentlich ein nihilistisches Lied. Ja?
Da weht es einen selbst kalt an, Strobe, wenn man es hört. Ja,
ja, ja. Vor allen Dingen mit meiner großartigen Sängerstimme. Ne? Aber ich bin davon losgekommen, also von dieser Eindimensionalität bin ich abgekommen. Und jetzt sehe ich, habe ich Helmut Plessner, auf den ich mich damals sehr berufen habe, ja, auf das Buch Grenzen der Gemeinschaft von 1924, lese ich jetzt erst anders. Denn ich habe entdeckt, dass für Plessner die Wärmesphäre primäre Einbettungssphären, wie er sagt, ja, unverzichtbar ist. Das heißt, die Gemeinschaftssphäre ist für ihn unverzichtbar, aber der Mensch muss die Kraft haben zur Abstraktion, denn er ist gleichzeitig ein Rechtssubjekt in der Gesellschaftssphäre.
Ja? Darf ich mal kurz versuchen, das einzuholen? Nur in der philosophischen Bewegung, es ist so, dass wir unmittelbar und auch unhintergehbar auf einen Sozialzusammenhang verwiesen sind, aber dass diese Distanzierung, die auch immer ein Erkenntnisprozess ist, mit Funktionen und Haltungen der Kälte einhergehen muss. Einerseits aufgehoben sein in einem wärmenden Nest, andererseits, ja, den Sprung in die Distanz wahren, der immer auch ein Sprung in die Kälte ist.
Genau, genau so. Man muss in beiden Sphären leben können. Ja? Und das ist quasi, das habe ich eigentlich erst später so gesehen, dann bin ich von der nihilistischen Kälte abgekommen und sagen wir zur Zwei-Sphären-Lehre. Wir müssen lernen, in beiden Sphären, in der Gemeinschaftssphäre und der Gesellschaftssphäre gleichzeitig zu leben, dürfen diese Sphären nicht eindimensional politischen Lagern zuschreiben.
Wie wir es ja heute tun. Eine weitere Frage, die mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, es gibt ja dieses große Wort von der Empathie. Es ist geradezu zu einem globalpolitischen Zauberwort geworden und es besagt, dass wir uns, wenn wir vernünftige Entscheidungen mit anderen treffen wollen, in sie hineinfühlen müssen, gleichsam die Position des anderen psychologisch bedenken und einnehmen müssen, während es bei diesen Verhaltenslehren der Kälte ja einen, wie Sie es nennen, auch starken antipsychologischen Zug gibt, dass gerade diese Einsfühlung und Einfühlung etwas sehr Ambivalentes und teilweise auch Übergriffiges in sich trägt.
Das ist richtig. Es gibt ja ein sehr schönes Buch von Fritz Breithaupt über die dunkle Seite der Empathie, ja, wo quasi auch die Schattenseiten des empathischen Handelns eine Rolle spielen. Denn quasi, das ist natürlich, das ist auch eine Frage der Sprache. Also wie geht die Sprache der Justiz? Findet da überhaupt Empathie? Kann die einen Niederschlag finden in der Sprache der Rechtswissenschaft? Ich glaube nicht, und darum gilt für uns die Sprache der Rechtswissenschaft auch so als kalt, ja? Die Sprachformeln sind nicht empathiefähig.
Und das sind ja auch Regeln, die jetzt nicht auf Individualgeschichten abgezielt sind, sondern die Person als eine rein existierende adressieren. Da will man nicht genau wissen, was so dahinter steht, sondern der Akt selbst steht als zu beurteilendes im Vordergrund.
Ja, das ist also, was meine Freunde mir natürlich immer übel nehmen, dass ich dem Carl Schmitt irgendwas abgewinnen kann. Ja, also, denn ich glaube, in den 20er Jahren ist er wirklich ein Avantgardist, der versucht, mit der Fackel des Begriffs in die Hintergründe des Liberalismus zu leuchten. Und das finde ich nach wie vor eine äußerst attraktive Seite an ihm, bevor er dann zum Haustier, wie Niki sagt, zum Haustier eines NS-Dogmas wird in 30er Jahren.
Diese Fackel hinter die Annahmen und vielleicht auch Widersprüche eines Liberalismus zu legen, das hat ja bei Ihnen selber auch eine gewisse biografische Bewandtnis, kann man sagen, denn in den späten 60er Jahren waren Sie auch Teil einer aktivistischen Gruppe, einer kommunistisch motivierten Gruppe, die durchaus die Fackeln an den Liberalismus anlegen wollte und durchaus revolutionäre Tendenzen nicht nur unterstützte, sondern selbst ins Werk setzte. Vielleicht ausgehend davon meine Frage, ist diese Faszination am Bösen und an diesem Fackellegen für Sie auch eine biografische Aufarbeitung eigener Aktionen und vielleicht auch Fehler?
Ja, wissen Sie, diese maoistischen Parteien, die haben ja nichts bewegt. Und ich gehe davon aus, dass ihre eigentliche Aufgabe war, die frei umherschwirrenden kriminellen Energien nach Zusammenbruch der Studentenbewegung in Kühlaggregaten wieder zu fassen. Also die ganzen kommunistischen maoistischen Parteien sind ja doch Kühlschränke, ja, in dem unglaublich viel Bewegungsenergie eingefroren wurde.
Gebunden
sie haben doch
wurde,
nichts bewirkt. Ja. Die haben doch nichts bewegt, gar nichts. Die haben überhaupt nichts bewegt, aber trotzdem haben wir 18 Stunden am Tag gearbeitet. Ja.
Und war das eine Form der produktiven Ablenkung im Nachhinein, oder?
Nein, das war, ich denke ja, das ist vom Weltgeist genauso, das ist die List des Weltgeistes. Der hat diese Parteien erfunden, um quasi die Demokratie zu bewahren. Sie müssen bedenken, das waren doch an die 60.000 Sympathisanten bei diesen Parteien, sagt der Verfassungsschutz, geht von dieser Zahl aus. Und die wurden nun alle quasi eingebettet in Organisationsstrukturen, ja, die eins verhinderten, nämlich dass nach außen sehr viel passierte. Insofern, das sollte mir eine Lehre sein. Und da habe ich also kräftig mitgemacht. Aktivismus war da kaum vorhanden. Wir haben beim Brezhnev-Besuch in Dortmund, waren wir plötzlich auf dem Marktplatz mit 1000 Leuten. Das war eine konspirative Meisterleistung. Oder wir haben das Rathaus Bonn bei dem Besuch des südvietnamesischen Präsidenten Thieu, haben wir das Rathaus Bonn studiert. Das war eine wunderbar symbolische Aktion. Die finde ich heute noch richtig und gut. Aber richtig bewegt in einem kommunistischen Sinn hat sich da gar nichts. Das war eine Fesselung von Energien, die durchaus zur Stabilisierung der Republik hilfreich waren.
Hintergründig hilfreich waren. Jetzt gibt es ja derzeit, wenn Sie von Aktivismus und auch revolutionären oder systemverändernden Bestrebungen streben, auch die Diagnose, dass sich nichts bewegt oder nichts bewegt hat, zum Beispiel in Bezug auf die Klimabewegung. Da gibt es eine Bewegung, Fridays for Future, die mit normalen Demonstrationsmitteln versucht hat, Bewusstsein zu schaffen, und eine leicht radikalisierte Gruppe, die letzte Generation, die genau sagt, ihr habt damit nichts bewegt. Wir brauchen jetzt andere Aktionen, Aktionen, die vielleicht ein bisschen mehr sind als nur ziviler Widerstand, sondern sogar in Kauf nimmt, dass auch andere Menschen durch diese Aktionen geschädigt werden. Wie sehen Sie heute aus Ihrer Erfahrung auf diesen Aktivismus?
Erstaunt, und ich kann mir der ganzen Exotik dieses Aktivismus, dieses Eindrucks, kann ich mich nicht erwehren. Ich meine, das sind ehrenwerte Motive, ja, die aber im Grunde genommen noch die Reinheit der Empörung strahlen lassen, die Reinheit der Empörung. Und ich glaube, diese Leute wissen schon genau, dass die Flamme der Reinheit der Empörung quasi nichts bewirbt, außer dass sie ihr Licht zurückwirft auf die ehrenwerten Motive derer, die es tun. Aber das klingt so abgeklärt, weil diese Geschichte läuft ohne mich ab. Ja, das ist, ich denke mehr über den Tod nach als über diese Art Aktivismus.
Herr Litten, wenn Sie sagen, da wird eigentlich nur die positive eigene Gesinnung gespiegelt, ohne dass sich etwas tut. Nun gibt es ja gerade innerhalb dieses Aktivismus ein klares Bewusstsein dafür, dass dem so sein könnte. Und deswegen gibt es auch Radikalisierungen. Es gibt viele Menschen, die sagen, es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis sich analog den 60er, 70er Jahren auch in dieser Hinsicht Terrorzellen und terroristische Aktivitäten bilden werden. Ganz einfach, weil die Wirkung ausbleibt.
Ja, das ist durchaus möglich. Im Roman Die Dämonen von Dostojewski wird von einer martialischen Ästhetik gesprochen. Ja, und ich glaube, das ist eine Formel, die in dieses Phänomen ziemlich genau scheint. Auf der einen Seite quasi das kriegerisch-martialische, auf der anderen Seite aber, dass es quasi in einen Selbstreiz der Inszenierung vielleicht erlischt, diese ganze Geschichte. Aber ich bin kein Hellseher. Natürlich kann daraus was entstehen. Oder irgendwie sagt einer, Turgenev, Väter und Söhne, sagt einer, vergessen Sie nicht, eine Kerze kann auch Moskau in Brand stecken.
Ne? Da weiß man nicht, wo die Flamme und die Fackel jeweils die Wirkung zeigt. Aber es ist ja auch deswegen interessant, wir sprachen eingangs unseres Gespräches von einer Art Transzendenzkappung, von der Frage, ob das Böse in eine andere Sphäre verlegt wird oder ganz in uns liegt. Das Interessante sprachlich an dieser letzten Generation ist ja auch aus meiner Sicht, dass da ein apokalyptisches Register aufgerufen wird, man kann sagen ein theologisches, ohne dass dabei Gott noch eine Rolle spielte. Das wird alles dem Menschen zugesprochen und auch als Lösung dem Menschen zugemutet.
Ja, insofern ist doch meine Losung des Buchs über den Sommer der Großinquisitor: Gott ist tot, aber die Teufel sind sehr lebendig. Das trifft doch zu. Ja? Aber jetzt ist es wahnsinnig schwer, auf welche Position von Waffen zu sprechen. Ja? Was passiert eigentlich mit einem grünen Politiker, der von Waffen spricht? Es gab von Annalena Baerbock eine sehr schöne Bemerkung am Anfang des Krieges, wo sie sagte, wer hätte sich gedacht, dass wir je von Wehrhaftigkeit sprechen würden. Mhm. Ja. Und jetzt ist sie gezwungen, von Waffensystemen der Wehrhaftigkeit zu sprechen. Und ich weiß aber nicht, ob da eine mentale Bewegung, ob da wirklich was umbricht oder ob das ein Maskenspiel ist, das sich sehr schnell ergibt. Das weiß ich nicht.
Wenn Sie von der Kälte sprachen eingangs, dann kann man ja sagen, diese Kälte ist mehr als nur eine Metapher im Moment. Sie bedroht uns ganz konkret in Form des Energiemangels. Und es gibt ja nicht wenige, gerade in einer eher rechten Publizistik, die das insofern begrüßen, als sie sagen, das ist ein nützlicher Realitätsschock. Da werden gewisse Illusionen, die wir gepflegt haben, freigelegt. Das ist auch eine Chance, mit kaltem Blick auf die Realität, wie sie ist, zu blicken, dass also das, was gerade geschieht, ein Ereignis ist, das uns Masken herunterreißt, während Sie gerade, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eher zweifeln, ob nicht nur neue Masken entstehen und festwachsen.
Was mich natürlich erstaunt, die Rechten so vernünftig argumentieren lassen, ja, da kann man ja erstmal nichts dagegen sagen. Natürlich, die Abhängigkeit, die Rohstoffabhängigkeit von Russland wurde plötzlich mit einem Augenblick klar, aber das war ja auch nie ein Programmpunkt der Rechten, das zu enthüllen. Das hat sich jetzt so ergeben. Ne? Wie gesagt, die gegenwärtige Situation ist mir ganz rätselhaft. Ich weiß nicht, wie wir aus diesem Dilemma herausgehen wollen. Ich habe bei den ersten Talkshows im März, April immer mit Erstaunen gesehen, dass die Generäle, sobald sie in die Talkshows gerieten, die waren die Einzigen, die für diplomatische Lösungen plädierten. Wahrscheinlich, weil sie quasi die Dynamik der Waffensysteme besser kannten als die aufgeregten Leute, die sofort mehr Waffen beschaffen wollten. Also
könnte es auch daran gelegen haben, dass diese Menschen mit der Realität des Krieges vertraut waren, während unsere Generation das eben nicht ist?
Ich hoffe, dass sie mit dieser Situation vertrauter waren, aber das im Augenblick weiß ich gar nichts. Also weiß ich mir keinen Rat. Aber dafür bin ich ja auch nicht da.
Das ist schön. Der Literaturwissenschaftler muss ja nicht raten, er muss erstmal Komplexität freilegen. Die Faszination des Bösen, das ist der Untertitel Ihres Buches. Von dieser Faszination haben wir jetzt einiges gehört, eindrücklich vermittelt bekommen. Vielleicht meine letzte Frage an Sie, Herr Lehten. Aus Ihrer Lebenserfahrung, was würden Sie denn jungen Menschen sagen? Woran erkennt man das Böse am ehesten? Gibt es da eine Eigenschaft, einen kennzeichnenden Zug, der das Böse identifiziert?
Ja, ich würde Ihnen erst sagen, hört auf, vom Bösen zu reden. Ja. Das Böse darf keine Kategorie in der politischen Analyse sein. Denn das schon im Begriff des Bösen ist die Moralisierung eines Gegners. Ich würde Ihnen also das Reden vom Bösen ausreden. Das Böse hat ja ein merkwürdig parasitäres Verhältnis zum Guten. Ja, also einfach, es muss sich permanent definieren vor dem Bühnenbild des Humanismus. Da kann es als Böse erscheinen. Mein Plädoyer wäre, erkennen wir, und da wiederhole ich eigentlich nur Sigmund Freud, Unbehagen in der Kultur, wer da sagt, die Kindlein, die hören es nicht gerne, wenn ich von der Destruktionslust, die dem Natur des Menschen eigen ist, rede. Aber es ist so, wir müssen die Wirklichkeit des Humanreichs erfassen. Also ich würde sie abbringen, vom Bösen zu reden und sagen, seh mal, was für destruktive Elemente im Human selbst sind und versuch damit umzugehen.
Aber ist das denn so einfach zusammengefasst, Herr Lehten, wenn man sagt, Böses erkennt man daran, dass sie vom Bösen als dem ganz anderen, der nicht wir sind, spricht und sofern mobilisieren will, dass es selbst ein Akt, den man moralisch als heikel empfinden muss?
Ja, da haben Sie mal wieder recht, ja.
Herr Lehten, wir sind ratlos beisammen, das ist schön, das zeigt nur, dass man vielleicht die Dinge klar sieht. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und alles Gute für die Zukunft.